Das kann ja nur passieren, wenn eine Gewaltherrschaft so etabliert ist, dass sie diese ganze Maschinerie beherrschen kann. Und organisieren können die Deutschen.
Und das Gewissen der Menschen?
Ja, sehen Sie, das ist ein Punkt, wo Hitler einen ganz großen Schaden angerichtet hat. Er hat nämlich versucht, das Gewissen der Deutschen zu manipulieren. Er hat ihnen eingeredet, das, was sie tun müssen, dass sie nämlich die Juden vernichten müssen, weil die Juden unser Unglück sind, was ja nicht von Hitler stammt, sondern viel früher entstanden ist. Das ist ein Opfer, das sie bringen müssen. Und ich erinnere mich an einen, ich weiß nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe, eine Autorin, die hat einen KZ-Mann, einen Wachmann interviewt. Und den hat sie gefragt, haben Sie denn überhaupt kein Mitleid gehabt mit den Menschen, die Sie da misshandelt haben? Und dann hat er gesagt, doch, ich habe schon Mitleid gehabt, aber ich musste das ertragen. Das ist ein Opfer, das ich bringen musste für die größere Sache. Und da ist das Gewissen. Hitler hat ja immer betont, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ihr braucht nur zu tun, was ich sage, die Verantwortung übernehme ich, als ob man das Gewissen von einem anderen Menschen übernehmen kann. Und ich glaube, man kann ein Gewissen auch schärfen oder einschläfern oder manipulieren. Je länger und je älter ich geworden bin, desto mehr hat mich plötzlich diese Last, dieses Schuldgefühl, dass ich für einen Mann gearbeitet habe und den auch noch gern gehabt habe, der dieses entsetzliche Elend. Wissen Sie, da sind dann Einzelheiten zutage gekommen, was in den KZs wirklich passiert ist. Ich habe den Klemperer gelesen, das ist zwar viel später, aber ich habe selten so unmittelbar erlebt, dass schon 1933 und 34 ganz zu Beginn die Schikanen mindestens anfingen für die Juden. Und das Gefühl, dass ich da so unbedenklich gelebt habe und so unbefangen, das überhaupt nicht bemerkt und nicht beachtet habe, das hat mich mehr und mehr bedrückt. Ich habe das Gefühl, dass ich diesem Kind, diesem kindischen jungen Ding bös sein muss oder dass ich ihm nicht verzeihen kann, dass es die die Schrecken, dieses Monster nicht rechtzeitig erkannt hat, dass es nicht durchschaut hat, in was es da hineingeraten ist. Und vor allem, dass ich so unüberlegt Ja gesagt habe. Ich war ja keine begeisterte Nationalsozialistin. Ich hätte ja, als ich dann nach Berlin kam, sagen können, nein, ich will da nicht mitmachen und ich will auch nicht ins Führerhauptquartier geschickt werden. Ich habe es aber nicht gemacht, aber da war die Neugier zu groß und irgendwie habe ich das auch nicht so, ich habe ja nicht gedacht, dass mich das Schicksal so vorantreibt an eine Stelle, die ich überhaupt nicht angestrebt habe. Und trotzdem, es fällt mir schwer, mir das zu verzeihen. Ich meine, natürlich, eigentlich ist es ganz eindeutig, dass ich heute sage, es ist ein echter Verbrecher. Es war ein Verbrecher, ich habe es nur nicht gemerkt. Und vielleicht ist es auch, irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich hätte es vielleicht merken müssen. Aber wenn ich denke, dass ich erst 13 war, als er in Erscheinung getreten ist und dass ich einfach auch noch ein Spätling war in der Entwicklung, dann, und es gab ja außer mir noch Millionen, die das nicht gesehen haben. Es ist ja nicht so, dass alle außer mir erkannt haben, was er für ein Verbrecher war. Und das ist etwas, wo ich versuche, mich dran aufzurichten. Und Hitler hat irgendwo was Großes verkörpert in der ersten Zeit, als ich Kind war. Und hat wahrscheinlich auch, als ich ihm dann auch noch begegnet bin, diese Art von väterlicher Zuwendung gehabt, die ich sehr vermisst habe. Ich habe ja nie eigene Wünsche verwirklichen können und habe auch nie ein sozusagen Geborgenheitsgefühl einer intakten Familie gehabt. Meine Mutter hat zwar alles für uns getan, aber trotzdem habe ich immer die Kinder beneidet, die sagen konnten, mein Vater sagt das und das und mein Vater meint. Und der Vater war was sehr Wichtiges, fand ich. Und dann bin ich zu Hitler gekommen und habe auch plötzlich dieses Gefühl der Sicherheit gehabt, der Geborgenheit. Es war wirklich eine Form von Geborgenheit in dieser Gemeinschaft, die sich da so abgeschlossen gezeigt hat. Und ich habe mich auch sehr, ich glaube, ich bin auch spät erwachsen geworden. Ich habe mich sehr gefügt unter diese Vaterfigur. Aber wie das so ist, es kann leicht den Hass umschlagen, wenn der Vater enttäuscht. Meine Familie war eben leider ganz unpolitisch. Meine Mutter war alleinerziehend und der Großvater war General und war eigentlich ein Haustyrann. Man hat immer gesagt, das ist ein Hausbengel und ein Gesellschaftsengel. Er war völlig uninteressiert an Politik. Es ist nie drüber gesprochen worden. Und dann waren dann auch noch so, wissen Sie, da waren so Erziehungsprinzipien, verzichten und Opfer bringen und nachgeben. Das waren alles so Tugenden, die heute eigentlich das Gegenteil sind. Und ich glaube, ich war ein wahnsinnig angepasstes Kind. Ich musste auch immer verzichten und Opfer bringen, weil meine Mutter hat es so schwer gehabt, als sie hat ihrem Vater den Haushalt geführt und da sie als geschiedene Frau kein eigenes Geld gehabt hat, hat er uns eigentlich immer spüren lassen, dass wir immer auf der Tasche lagen. Und es war eigentlich immer ein Druck, ein seelischer, moralischer Druck über dieser ganzen Situation. Eigentlich bin ich zu Hitler gekommen wie die Jungfrau zum Kind, also durch Zufall und Leichtsinn, muss ich sagen. Ich habe als junges Mädchen eigentlich überhaupt keine präzisen Wünsche und Vorstellungen gehabt, wie mein Leben verwirklicht wird, was ich werden will. Es war so selbstverständlich, dass ich konnte also nicht ins Gymnasium, weil das Schulgeld war alles ein Problem für meine Mutter. Ich musste also mit der mittleren Reife das Lyzeum verlassen und dann hat es gesagt, du gehst am besten in eine Handelsschule und gehst ins Büro. Da verdienst du am schnellsten Geld. Und das war nun mein Weg und ich habe gar keine andere Möglichkeit gesehen. Ich habe auch irgendwo so drunter gelitten, dass ich als die Ältere immer noch zu Hause war und meine junge Schwester ist schon da in der weiten Welt. Und da hat die den Vorschlag gemacht, weißt du was, wir fragen den Albert Bormann, ob er dich nicht dienstverpflichten kann nach Berlin. Und ich habe gesagt, na ja, also ohne zu ahnen, was das für Folgerungen hat.
Da muss ich noch was sagen dazu.
Ja, so machen wir es gerne. Stopp.
Da ist eine Lücke insofern, als ich ja 1941, da war ich habe ja immer gedacht, ich könnte neben der Bürotätigkeit meine Leidenschaft für die Tanzerei befriedigen. Und ich wollte ja eigentlich da eine Ausbildung anfangen. Und da habe ich 1941 die Eignungsprüfung für den Tanz gemacht. Und die war sehr gut. Und da wollte ich eigentlich dann aus dem Büroleben aussteigen. Aber die haben meine Kündigung nicht angenommen in dem Verlag, weil im Krieg durfte man ja nur den Beruf wechseln mit Einverständnis des Arbeitgebers. Und da war ich so enttäuscht und so trotzig, dass ich mein Leid meiner Schwester geklagt habe, die inzwischen in Berlin an der Deutschen Tanzbühne war. Und die hat dann ihre beste Freundin veranlasst, dass sie ihren Schwager Albert Bormann bittet, mich doch einfach Dienst zu verpflichten. Das wäre dann für mich eine Chance gewesen, auch mal von zu Hause wegzukommen und eben auch mich zu rächen. Auch ein bisschen war schon auch eine Trotzreaktion gegen die Arbeitgeber, die mich nicht freigeben wollten. Und dann muss ich auch noch dazu sagen, wie ich dann in Berlin in der Kanzlei des Führers war, da habe ich ja den Hitler nie zu Gesicht bekommen. Ich habe zwar seine Privatpost gelesen und ich habe die Liebesbriefe der Frauen an ihn gelesen, aber er selber hat überhaupt keine Rolle gespielt. Den haben auch die anderen nie gesehen. Der war in seinem Führerhauptquartier weit weg von seinem Vorzimmer praktisch. Es ist plötzlich in dem ganzen Komplex der Reichskanzlei ein Schreibmaschinenwettbewerb angesetzt worden. Und da hat man gemunkelt, dass Hitler eine Nachwuchssekretärin sucht. Und der Albert Bormann hat darauf bestanden, dass ich da mitmache. Und das habe ich auch gemacht, aber wirklich und ehrlich, ohne jeden Ehrgeiz, weil ich eigentlich so zufrieden war mit meinem jetzigen Leben, mit dem Leben mit meiner Schwester zusammen. Und diese Arbeit war ganz amüsant. Jedenfalls habe ich da mitgemacht und bin aber trotzdem, anscheinend habe ich ganz gut abgeschnitten, obwohl ich das Gefühl gehabt habe, ich war schlecht. Kurz und gut, eines Tages, das war, glaube ich, Oktober oder November oder später, nein, es war viel später, es war Anfang Dezember, sind die zehn besten Mädchen von diesem Schreibmaschinenkurs in diesen Führersonderzug gesetzt worden und in die Wolfschanze nach Ostpreußen transportiert worden. Und dann haben wir also erstmal in diesem Führersonderzug, der da in der Nähe in dem Gelände stand, haben wir gewohnt, bis Hitler Zeit hatte, uns zu sehen, was also Tage gedauert hat. Und eines Nachts sind wir also da durch den dunklen Wald geführt worden in den Führerbunker. Ja, und da begab sich also wirklich die entscheidende Begegnung. Das war ein sehr unfreundliches Gebäude, dieser Bunker. Und in dem Vorzimmer, wo der Diener seinen Platz hatte, da haben wir uns also aufgestellt. Da waren so korbmöbelartige Stühle und haben gewartet. Und dann kam der Hitler. Nun kannte ich ihn ja nur von Wochenschauen und öffentlichem Auftreten. Ich konnte also diesen martialischen Ausdruck mit ausgestreckten Armen. Und daher kam ein gemütlicher, älterer Herr, freundlich und mit leiser Stimme, lächelnd auf uns zu, hat jeder die Hand gegeben, seinen berühmten Blick in unsere Augen gesenkt, gefragt, wie wir heißen, und hat uns alle also mit väterlicher Freundlichkeit begrüßt und ist dann wieder verschwunden. Also weder so, sondern er hat nur guten Abend gesagt. Es war eine völlig andere Art von Begegnung, als ich mir das vorgestellt hatte. Auch gar keine beängstigende, es war eine so harmlos friedliche Atmosphäre. Und wie das vorbei war, haben sie so, jetzt sind wir aber neugierig, wie er sich ausgesucht hat. Und das, dann hat der Bormann gesagt, ja, so schnell geht es nicht, ihr müsst zum Probediktat. Und dann bin ich zum Probediktat. Aber der Bormann hat noch aus Reserve eine zweite mitgeschickt, weil nämlich Hitler schon einmal so Erfahrungen gemacht hat, wie er im Braunen Haus was diktieren wollte und hat eine Sekretärin gebeten, sie möchte das aufnehmen. Und die hat vor lauter Aufregung einen zitternden Weinkrampf gekriegt und davor hat er sich gefürchtet. Also ich bin also rein in das Zimmer und ich wusste schon, es ist sehr kalt. Hitler mochte keine warmen Räume. Und da hat er mich dann sehr freundlich. Kind hat gesagt, haben Sie keine Angst. Sie können gar nicht so viel Fehler machen wie ich. Setzen Sie sich dahin. Soll ich Ihnen ein Öfchen bringen? Er wollte mir ein elektrisches Öfchen bringen. Und wir hatten so Schreibmaschinen, die waren leise. Das waren die sogenannten Silenta-Schreibmaschinen. Also er hat dann angefangen zu diktieren. Und ich fange an und ich merke, wie meine Hände so zittern, dass ich nicht eine einzige Taste richtig getroffen habe. Ich habe auf das Blatt gestarrt und es hat ausgeschaut wie Chinesisch. Und dann hat Gott sei Dank, oder vielleicht leider, kam in dem Moment der Diener Linge rein und hat gesagt, mein Führer, der Ribbentrop ist am Telefon. Und dann hat der Hitler den Telefonhörer genommen und hat mit dem gesprochen, wie ein anderer Chef auch. Und ich habe mich beruhigt in der Zeit und habe den Satz ins Deutsche übersetzt. Und dann hat er weiter diktiert und das lief. Und es war eigentlich ganz, ganz einfach. Und ich habe es ihm gegeben und dann bin ich entlassen. Und er hat sich gefreut und ich habe mich gefreut. Und ich fand es schon aufregend. Ich habe gar nicht gewusst, wie mir geschieht. Auf einmal sitzt die kleine Humps, die das nie wollte, dem Führer gegenüber. Und dieser Führer, konnte man denken von ihm, was man wollte, war eine große Person in der Zeit. Das war eine so absonderliche Situation. So unfassbar, so abenteuerlich. Aber er hat dann noch ein paar Mal mich zum Diktat gerufen, obwohl noch die anderen Sekretärinnen auch da waren. Die zwei alten Sekretärinnen. Und wissen Sie, mir hat es sehr gut gefallen im Führer Hauptquartier in dem Wald. Ich habe eigentlich mein Leben lang ungern so diese sturen Bürozeiten gehabt und diese Schreibtischsitzerei. Und dort war das ja alles dicht. Das war ja nicht so, dass Hitler ein Vorzimmer, ein Sekretariat hat, wo die Sekretärin den ganzen Tag saß, seinen Terminkalender führte, seine Telefongespräche oder den Kaffee kochte. Die Sekretärinnen hatten überhaupt keine Vorzimmerfunktion. Die lebten in ihren Wohnungen, in ihren Räumen und sind nur gerufen worden, wenn er ein Diktat hatte. Und das Diktat war nur entweder öffentliche Reden oder private Briefe oder irgendwelche persönlichen Dinge. Wir haben niemals irgendwas Politisches oder Militärisches schreiben müssen. Und dann hat er mich nochmal kommen lassen und da standen die beiden alten Sekretärinnen rechts und links von ihm. Und dann hat er gesagt, Fräulein Humps, also ich möchte Sie jetzt fragen, ob Sie bei mir bleiben wollen. Und dann hat er noch gesagt, wissen Sie, eigentlich habe ich ja Schwierigkeiten, wenn ich junge, hübsche Sekretärinnen nehme, die werden mir dann immer weggeheiratet. Ja, man müsste wie bei den Lippennägern denen irgendwie so auf entstellende Schmuck anlegen. Und dann habe ich doch in meinem Wahn gesagt, mein Führer, da brauchen Sie bei mir keine Angst zu haben. Ich habe schon 22 Jahre ohne Mann gelebt. Für mich ist das kein Problem. Daraufhin hat er also schallend gelacht. Ich habe gar nicht gemerkt, was ich für einen Schmarrn gesagt habe in dem Moment. Seit 22 Jahren lebe ich schon ohne Mann. Ja, und nun muss ich gestehen, ich konnte eigentlich da nicht Nein sagen. Ich hatte keinen Grund zu sagen, nein, ich will nicht bei Ihnen bleiben. Mir hat es gefallen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Im Februar 1943 nach Stalingrad. Das war wohl eine Zäsur, die ich noch nicht so stark gemerkt habe, weil ich zu neu war. Aber die Atmosphäre im Führerhauptquartier muss sich in der Zeit geändert haben. Es gab eine drückende Atmosphäre. Und Hitler hat in der Zeit, der hat ja früher mit seinen Offizieren im Casino gegessen, was aber natürlich dazu geführt hat, dass er das fachgesimpelt worden ist. Es ist also nicht, es ist keine Erholung gewesen für ihn. Und da ist ihm eingefallen, er könnte mit seinen Sekretärinnen essen. Und die sollten ihn dann möglichst nicht mit nach Stalingrad oder nach irgend sonst was fragen, was ihn belastet. Er wollte entspannen bei den Mahlzeiten. Und dann hat sich das eingeführt, dass von den 4 Sekretärinnen immer 2 mit ihm Mittag gegessen haben. Die anderen 2 haben mit ihm Abend gegessen und die von mittags haben wieder nachts den Tee mit ihm getrunken. Wissen Sie, ich hatte nie das Gefühl, dass er bewusst verbrecherische Ziele verfolgt. Für ihn waren das Ideale, für ihn waren das große Ziele. Und dafür ist er über Leichen gegangen. Aber das ist mir auch erst hinterher so klar geworden. Denn in dem inneren Kreis, in seiner Umgebung, in seinem privaten Bereich, da war ich ja so abgeschirmt von den größenwahnsinnigen Projekten und von den barbarischen Maßnahmen. Und das ist das Verhängnis und das ist das, was mich dann hinterher so erschreckend aufgeweckt hat. Weil ich in der Zeit, als ich da hingekommen bin, habe ich gedacht, jetzt bin ich an der Quelle der Information. Und ich war im toten Winkel. Das ist wie wenn die Explosion, da gibt es einen Punkt, wo Stille herrscht. Und das war die große Illusion, also die große, nicht Enttäuschung, aber die große Lüge, die ich mir da vorgestellt hatte. Gerade der Mann, der so mit, wenn ich mir das vorstelle, seine Reden, wenn er mit dem rollenden R und diese sprüllende und abgehakt, die habe ich nie bei ihm im Privaten gehört. Er konnte mit seiner Stimme so schmeicheln, er konnte so moduliert sprechen, er hat im privaten Bereich auch diesen leisen österreichischen Tonfall gehabt. Er hat Wörter gebraucht, die eigentlich typisch österreichisch waren, zum Beispiel nimmermehr. Das sagt man in Bayern nicht, das sagt man im Deutschen auch nicht. Das habe ich ja nimmermehr gehört. Und das waren so Sachen, die mich eigentlich fasziniert haben. Diese Verbindlichkeit, die er in seinem privaten Wesen gehabt hat. Abgesehen von seinen Magen- und Verdauungsbeschwerden macht er eigentlich einen sehr gesunden Eindruck. Denn den ungesunden Lebenswandel, der er geführt hat, den muss man verkraften können. Viel zu wenig an der frischen Luft, viel zu wenig Bewegung. Na gut, er hat nicht geraucht und keinen Alkohol getrunken, aber das macht ja noch keine Gesundheit aus. Aber seine Probleme waren rein Magen-Darm-Geschichten. Und vielleicht war das auch der tiefere Grund, warum er vegetarisch gelebt hat oder so einseitig gelebt hat. Und er war sehr abhängig von seinem Leibarzt Morell. Und das war auch eine sehr exotische Erscheinung. Der war früher mal Schiffsarzt gewesen und hat lange in Indien gelebt und hatte eine, heute möchte ich sagen, eine ganzheitliche Medizin und auch so paar, ja, homöopathisch-naturheilerische Sachen. Und der hat ihm sehr helfen müssen. Der hat ihm also ständig irgendwelche Pillen für Verdauung und Blähungen gegeben und hat ihm Hormon- und Vitaminspritzen verabreicht und er hat also auf den geschworen. Ich habe ja dann oft die Diener so gefragt nach seinen Eigenarten und er hat auch oft selber von manchen Dingen erzählt. Er wollte sich zum Beispiel nie gerne berühren lassen. Er hat von Massage oder von solchen körperlichen Dingen hat er ganz wenig gehalten. Und er hat auch einmal gesagt, ich kann da keine Lederhosen tragen, weil ich habe so weiße Knie, ich bin ja so unsportlich. Oder er hat auch gesagt, Die Eva möchte immer, dass ich mich gerade halte. Aber ich habe ja immer gesagt, wenn du so schwere Schlüssel in der Tasche hättest. Oder siehst du, er hat viel von so privaten Dingen erzählt und auch von seinen ganz persönlichen. Er hat zum Beispiel nie mehr, als der Krieg begann, nie mehr was anderes getragen als den feldgrauen Rock. Während er früher bei festlichen Gelegenheiten den Frack und dann auch die braune SA-Uniform getragen hat. Das war sein Prinzip. Und ja, was soll ich sagen? Er ist ein gepflegter Mann gewesen. Er hat sich zum Beispiel immer die Hände gewaschen, wenn er den Hund gestreichelt hat. Die Blondie war für ihn etwas ganz Wichtiges. Die Blondie konnte abendelang Unterhaltungsstoff bieten. Er hat sie für ungeheuer gescheit, für ungeheuer raffiniert und für einen ganz tollen Hund gehalten. Und sie war auch sehr auf ihn fixiert, obwohl sie von einem Hundeführer trainiert worden ist und auch sehr viel versorgt worden ist. Hitler hat, ich glaube, nicht ihr selber das Futter gegeben. Aber fällt mir noch ein, in dem kleinen Schlafzimmer von Hitler im Bunker, da war auch noch ein riesiger Holzkasten für die Blonde, die sollte nämlich Junge kriegen. Und für ihre Welpen, also das war so eng, als wir da uns um das Bett versammelt hatten, wenn einer raus musste, müssten alle aufstehen. Also das nur nebenbei. Aber Blondie konnte also auch allerlei Kunststücke machen. Sie konnte bellen, nicht nur bellen, sondern sie konnte singen. Sie konnte so einen Jaulen machen und wenn Hitler sagte, Blondie, sing tiefer, sing wie die Zara Leander, dann hat sie das auch eine Oktave tiefer können. Und das war, also da war er sehr stolz drauf. Er war auch sehr stolz, dass sie absolut ihm gehorcht hat. Sie hat ihm wirklich aufs Wort gehorcht und er ist manchmal mit ihr über dieses Gelände gegangen, wo diese Hindernisse aufgebaut waren und hat sich also wahnsinnig gefreut, wie raffiniert. Und manchmal hat er ihr die Hantel geworfen und dann hat sie aber die Hantel nur an einer Stelle, da hat sie sie an der Seite genommen. Und dann hat er vorgemacht, wie sie es macht. Und hat er so den Kopf schief gehalten und hat also nachgemacht, wie die Blondie dann ihn anschaut, ob er es bemerkt. Und dann musste er sagen, Blondie, richtig nehmen. Und dann hat sie es hingelegt, hat es in der Mitte genommen, wie sich das gehört. Lauter so Sachen hat er erzählt. Und die haben ihn auch wirklich gefreut, glaube ich. Also wenn ich das jetzt so anschaue und nachlausche, was ich da sage, das klingt alles so anekdotenhaft und so ach, banal. Ich glaube, diese Eigenschaften oder diese persönlichen Facetten, die er gehabt hat, die sind gar nicht mehr wichtig, weil die Gesamtwirkung so fürchterlich war. Und ich meine, das ist natürlich für mich damals ganz wichtig gewesen, diese menschlichen Züge zu erleben. Aber ich scheue mich eigentlich heute fast, die so deutlich darzustellen.
Gab es einen Augenblick, eine Stunde, wo Sie das Gefühl gehabt haben, das Thema Jude ist ein Thema?
Ich will Ihnen eine Situation nennen, die am Berghof stattfand und da war ausgerichtet, das war ich glaube nur ein einziges Mal, auch Himmler anwesend. Und da hat er von KZs gesprochen. Und da hat er gesagt, er hätte also eine, wie sagt man, nicht Methode, er würde, die werden sehr geschickt geleitet, nämlich zum Beispiel, wenn da ein Brandstifter ist, dann wird der als Feuerwache eingesetzt und man kann sicher sein, dass da nie ein Brand ausbrechen wird. Diese Bemerkung ist das einzige Mal, dass das Wort KZ in diesem Rahmen gefallen ist. Das Wort Jude ist praktisch im Umgangssprache überhaupt nie vorgekommen. Dass Hitler mal irgendwas in seinen Reden von dem internationalen Judentum oder die Juden, das ist untergegangen. Er hat zu dem Thema hat sich nie jemand geäußert. Jedenfalls nicht in unserer Gegenwart. Eigentlich ist die einzige Erinnerung, wo das Thema wirklich eine Rolle gespielt hat, an einem Abend am Berghof gewesen, als die Frau von Schirach als Gast dabei war. Ich habe das aber nicht selber miterlebt. Ich habe es nur gehört. Ich war gerade nicht im Raum, als das passiert ist. Aber sie hat, die ja eine relativ vertrauliche Position Hitler gegenüber hatte, die hat plötzlich erwähnt und hat den Führer darauf angesprochen, dass das also ganz schrecklich wäre, wie die Juden in Amsterdam behandelt werden. Die werden da in die Züge gepfercht und es wäre also eine so unmenschliche Behandlung. Und er muss daraufhin sehr ärgerlich geworden sein. Er hat gesagt, also sie soll sich nicht in Dinge einmischen, die sie nicht versteht. Und dieses Gefühlsduselei und Sentimentalität, er war eigentlich sehr aufgebracht und ist auch gleich aufgestanden, hat den Saal verlassen, hat sich zurückgezogen. Und die Frau Schirach ist nie wieder eingeladen worden auf den Berghof. Und das hat mir, ich glaube, mein Mann hat mir das erzählt, der gerade im Raum war. Und da war eine Gelegenheit, wo ich darüber nachgedacht habe, man kann eigentlich mit ihm nicht über Dinge diskutieren, die irgendwo prekär oder schwierig waren. Das war die eine Seite, die eigentlich die einzige war, wo eine Konfliktsituation entstanden ist. Aber manchmal denke ich, wenn ich Gelegenheit hätte, dem Hitler noch mal zu begegnen, sei es in dieser oder in irgendeiner anderen Welt, ich würde ihn auf jeden Fall fragen, was er getan hätte, wenn er in seinem eigenen Stammbaum jüdisches Blut entdeckt hätte, ob er sich da selbst vergast hätte. Der hat nicht in menschlichen Dimensionen gedacht. Die Menschlichkeit hat bei ihm nie eine Rolle gespielt. Es war immer der Übermensch. Es war immer die Nation. Es war immer dieses abstrakte Gebilde von einem großdeutschen Reich, das mächtig und stolz. Aber der Einzelne hat bei ihm nie eine Rolle gespielt, obwohl er immer gesagt hat, er will die Menschen glücklich machen, hat das KDF und die Frauenwohlfahrt und die Kinderlandverschickung diese Sachen gemacht. Aber das war nie das persönliche Glück bei ihm, hat irgendeine Rolle gespielt.
Liebe rein unbekannt.
Die hat er nie, hat von Liebe eigentlich nie gesprochen. Das Wort habe ich aus seinem Mund eigentlich nie gehört. Das fällt mir jetzt auf. Er hat dann auch so ganz, ich muss fast sagen, primitive Vorstellungen gehabt. Dem größten Helden gebührt die schönste Frau. Und er hat erzählt, dass der Lai eine wunderschöne Frau gehabt hat. Und die muss auch sehr schön gewesen sein. Aber das war so eine Schönheit wie die Brigitte Helm, so eine marmorne, ungeheuer ebenmäßig blonde Schönheit. Aber ich glaube, die war wahnsinnig langweilig. Und er konnte zum Beispiel nicht verstehen, dass ein Mann, der so eine schöne Frau hat, sie mit einer weniger schönen betrügt. Aber er konnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau andere Qualitäten hat, als nur die makellose Schönheit. Also ich glaube nicht, dass er ein wirklicher Frauenkenner war. Und ich weiß auch, ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass seine Beziehung zur Eva sehr stark erotisch betont war. Es war schon eine große Anziehungskraft, aber ich weiß nicht, ob ich das richtig beurteile, aber ich habe den Eindruck, Erotik war ihm nicht so ganz geheuer. Ich kann es nicht erklären. Ich glaube, er war nicht zur Hingabe bereit. Und das ist ja doch bei Erotik etwas Entscheidendes. Er hat ja sehr gerne Ehen gestiftet, aber wenn man ihn gefragt hat, warum er nicht heiratet, dann hat er immer gesagt, ich wäre kein guter Ehemann, ich kann es mir nicht leisten. Außerdem hat er wahrscheinlich auch den Nimbus des unverheirateten Mannes seinen vielen Wählerinnen gegenüber beibehalten wollen, denn die Frauen waren ja verrückt nach ihm und ich weiß auch nicht warum. Aber Und dann hat er auch mal eine Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, und ich, Kinder ist ja immer ein Risiko. Kinder von Genies werden manchmal Cretins. Das ist mir, obwohl ich da so ein naives, junges Mädchen war, ist mir das sehr komisch aufgefallen. Wie kann man sich selber als Genie betrachten? Also da habe ich dann innerlich gezuckt. Der 20. Juli 1944 war ein besonders heißer und drückender Tag. Und die Frau Christian und ich, wir haben ihn dazu benutzt, am Vormittag mit dem Fahrrad außerhalb des Sperrkreises zu einem kleinen See zu fahren und da zu baden und ein bisschen zu schwimmen, in der Sonne zu liegen. Es war so heiß, wir haben gar nicht miteinander gesprochen, wir haben einfach nur geträumt. Und wie die Sonne dann so hoch stand und die Mittagszeit sein musste, da haben wir uns wieder auf den Weg gemacht, sind zurückgefahren. Wir wussten nicht, ob die Lagebesprechung schon im Gang war oder ob wir vielleicht vorher noch gebraucht würden. Und als wir ins Lager zurückkamen, standen die Autos der Offiziere an den Parkplätzen. Also es war noch Lagebesprechung und wir sind in unsere Zimmer gegangen. Und auf einmal gab es einen fürchterlichen Knall. Nun hat es öfters mal geknallt, weil entweder Rehe über die Tellerminen gelaufen sind oder es hat die Flak eine Übung gemacht oder es ist Waffe ausprobiert worden. Wir haben uns noch nichts gedacht. Aber auf einmal hat sich draußen so eine hektische Unruhe bemerkbar gemacht. Jemand hat nach dem Arzt gerufen. Wir sind aus der Baracke gestürzt und da war irgendwo spürbar, dass was passiert ist. Und dann sind wir auf den Führerbunker zugelaufen und da kamen uns schon die Ordonnanzen entgegen und haben gesagt, ihr könnt da nicht weitergehen, es ist eine Bombe explodiert. Aber die wussten auch nicht, ob der Führer da betroffen war und was im Einzelnen passiert war. Und wir sind dann in die Baracke, in der die Lagebesprechung war, wollten hingehen, aber da kamen uns schon, ich glaube, es war der General Jodl, der war blutüberströmt und der Major Weizsäcker, auch einer von den Stabsoffizieren, kamen uns entgegen und haben gesagt, es ist gesperrt, da könnt ihr nicht weiter und ihr müsst zurück. Und da hat es uns einen großen Schock gegeben, weil wir überlegt haben, ob der Führer wohl tot ist oder was passiert ist und was, wenn er tot ist, was wird dann weiter? Da gingen also wirre Gedanken durch unsere Köpfe, was passiert uns oder wer kann nach dem Führer den Krieg weiterführen. Es war irgendwo eine große Panikstimmung. Und wir sind dann in unser Zimmer gegangen und haben gewartet. Und dann kam der Otto Günsche vorbei. Der sah auch ganz zerzaust und zerstört aus. Und er hat gesagt, also ihr könnt beruhigt sein, dem Führer ist nichts passiert. Er ist schon in seinem Bunker. Wenn ihr wollt, könnt ihr hingehen und ihn besuchen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, sind zum Führerbunker gegangen und da stand er im Vorraum. Aber er hat so komisch ausgesehen, wir hätten beinahe gelacht. Die Haare standen ihm zu Berg, die Hose hing nur in Streifen von ihm runter. Aber er hat uns fast mit einem triumphierenden Lächeln begrüßt und hat gesagt, ich bin gerettet worden, also das Schicksal hat mich ausersehen, die Vorsehung hat mich bewahrt. Ein Zeichen, dass ich meine Mission zu Ende bringen muss. Diese Feiglinge waren zu feig zu schießen und ihr Leben einzusetzen. Es war eine Bombe und hat noch so gepoltert und geschimpft und hat gedacht, die OT-Leute, die die Baracke gerade gebaut hatten, und die haben vielleicht im Boden einen Sprengkörper versteckt. Und wir sind dann, haben uns dann verabschiedet. Er hat dann noch ganz stolz erzählt, dass der Morel eben seinen Puls gefühlt hat und der wäre ganz normal gewesen. Nur sein rechter Arm, der war geprellt, der hat ihm auch wehgetan, den hat er so in die Uniformjacke abgestützt. Und dann waren wir waren im Moment erleichtert, weil irgendwo wäre doch eine große Veränderung, von der wir nicht wussten, wie die hätte ausgeschaut, war verhütet worden. Und wir haben dann abends mit ihm gegessen und dann kam am Nachmittag kam Mussolini und zu Besuch. Und er hat dann sehr stolz ihn an die Unglücksstelle geführt, hat ihm gezeigt, dass diese Baracke total in die Luft geflogen ist. Die war ja ganz leicht gebaut und hat natürlich auch wieder betont, was für eine Fügung des Schicksals oder eine göttliche Fügung es war, dass die Lagebesprechung nicht im Bunker stattgefunden hat, wie sie eigentlich vorgesehen war. Aber da er nicht fertig war, sind sie ausgewichen in die Baracke, denn im Bunker wäre das Attentat geglückt und er sagte, ich wäre nicht mehr am Leben. Und dann hat sich aber sehr bald etwas herausgestellt, was ihn sehr, sehr geschockt hat. Er hat nämlich bei der Besprechung, wie die über dieses Attentat noch sich unterhalten haben, plötzlich kam der Telefonist auf ihn zu und hat gesagt, mein Führer, der Oberst Stauffenberg, der hat die Baracke verlassen. Er wollte ursprünglich telefonieren, aber er hat nicht telefoniert. Er hat die Baracke verlassen unter dem Vorwand, er wollte telefonieren. Aber der Telefonist sagte, der hat gar nicht telefoniert. Und auf einmal hat sich der Verdacht von den OT-Leuten weg auf einen der Offiziere gerichtet. Und sofort sind natürlich die Meldungen nach Berlin gegangen und Goebbels ist verständigt worden. Und in Berlin fing also die ganze Maschinerie zu laufen an. Das OKW hat sich eingeschaltet und ist verständigt worden. Und der Goebbels hat den Oberst Rehmer, das war der Kommandeur vom Regiment Großdeutschland, die haben den Funk besetzt und ich glaube noch andere wichtige Stellen. Und so ist das alles für den Stauffenberg sehr, sehr schief gegangen. Inzwischen hat im Führerhauptquartier natürlich der große Verrat der Generalität eine Panik ausgelöst. Hitler hat einen Wutanfall bekommen, hat geschimpft über diese Feiglinge, die ihn beseitigen wollen und die nicht ahnen, dass was Deutschland und Europa passiert wäre, wenn er nicht mehr am Leben wäre und wenn erst das Judentum wieder Macht und Hass bekäme und dann wäre Deutschland und ganz Europa und die ganze Kultur vernichtet. Und die ahnen ja nicht, hat er gesagt, was die Feinde mit Deutschland und mit Europa vorhaben. Und die Westmächte wären nie ohne Deutschland stark genug, den Bolschewismus zu bekämpfen. Nur er als Einziger wäre dazu in der Lage und er wird sich auf jeden Fall nicht abhalten lassen, das zu tun. Es gäbe keine andere Lösung und der Krieg muss gewonnen werden. Er hat sich richtig hineingesteigert in eine fast euphorische Stimmung und hat also sich bestätigt gefühlt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ich habe oft gedacht, vielleicht ist das vorher, wo die Lage so wahnsinnig schlecht war, vielleicht wäre da eine Chance gewesen für ihn zu sagen, ich kann den Krieg nicht gewinnen. Und vielleicht hätte er irgendwo eines Tages gesagt, ich muss Frieden schließen. Aber nach dem Attentat war diese Hoffnung völlig vergeblich. Er hat sich so bestätigt gefühlt und hat dann auch am Abend eine Rede ans deutsche Volk gehalten, dass er auf wunderbare Weise gerettet worden ist und dass wir alle alles dran setzen müssen, den Krieg zu gewinnen. Wir müssen siegen. Dieses Blöde, wir müssen siegen, weil wir siegen müssen. Und Hitler hat immer gesagt, es kann nicht sein, dass dieser Bolschewismus, dass der siegt. Und wenn ich bin der Einzige, der das verhindern kann. Die Westmächte sind ohne Deutschland nicht stark genug, diese Lawine aufzuhalten. Das war seine Überzeugung und darum hat er das auch. Aber er musste ja auch eingesehen haben, dass es nicht geht. Und ich denke halt, er hat den Realitätssinn verloren. Er hat einfach die... den Boden unter den Füßen verloren. Und dann war das so tabula rasa, dann wollte er alles mit sich reißen. Ich selber habe doch im Hintergrund meines Herzens manche Zweifel gehabt und gedacht, ob das alles so richtig ist. Aber sich dann wirklich mit einer Frage zu stellen oder eine Diskussion herauszufordern, da fehlt dann doch der Mut. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man das Bild dieses Menschen, den man verschätzt und verehrt, dass man das gar nicht stören will, dass man das gar nicht wissen will, ob da Abgründe dahinter stecken. Ich glaube nicht, dass er den Krieg als harmlos empfunden hat. Er hat den als schrecklich empfunden, obwohl er das nie ausgesprochen hat. Aber er hat zum Beispiel immer, wenn die Fliegermeldungen kamen und die Zerstörungen und wenn die Leute berichtet haben, ich auch, wenn ich gesagt habe, mein Führer, Sie können sich gar nicht vorstellen, Sie sehen das gar nicht, wie groß das Elend ist, wenn die Menschen vor ihren zerbombten Häusern stehen auf der Straße und sie haben nichts mehr. Und es ist ein solches Elend. Und er hat sofort abgeblockt, hat gesagt, ich kenne das ganz genau, aber wir werden das ändern. Wir werden Rache nehmen und wir werden, wenn die neuen Waffen kommen, wird das alles anders und wir werden Rache. Es war immer die Vorstellung, und vor allem immer, ja, wir bauen ja alles nach dem Krieg viel schöner auf, als es je war. Ich glaube, da hat eine große Verdrängungspolitik, der hat ja auch nie eine zerstörte Stadt gesehen. Wir sind mit geschlossenen Jalousien im Sonderzug durch Deutschland gefahren. Und wenn er am Anhalter Bahnhof in Berlin angekommen ist, hat der Chauffeur dann Straßen gesucht, die möglichst unversehrt waren. Er hat zum Beispiel auch keine Blumen haben wollen in seinem Zimmer. Er will keine Leichen rumstehen haben. Und das ist doch auch etwas ganz Seltsames. Jemand, der Tausende von Menschen umbringt, will keine tote Blume in seinem Zimmer haben. So was Schönes. Die Eva Braun hat mit einem letzten Lebenshunger versucht, noch eine Party zustande zu bringen. Sie ist noch einmal mit den Leuten, die da noch versammelt waren, hinaufgegangen in ihr altes Wohnzimmer und hat eine einzige Schallplatte gespielt. Rote Rosen erzählen dir vom Glück und dann ist noch getanzt worden und es ist Sekt getrunken worden. Und sie war in einer fast hektischen Fröhlichkeit. Aber es war schon irgendwie der Tanz auf dem Vulkan. Es war gespenstisch, weil schon die Geschütze haben praktisch schon, die Stalinorgeln haben schon die Musik dazu gemacht. Und ich war am Anfang auch dabei, ich bin aber dann weggegangen, mir war das irgendwie sehr elend zumut. Ich bin dann in den Bunker herunter, wo ich noch eine Schlafstelle hatte und habe versucht, ein bisschen zu schlafen. Und am nächsten Tag, das war der 22. April, da hat Hitler eine Lagebesprechung einberufen. Da kamen also auch die ganzen Generäle aus dem Generalstab, der Krebs, General Krebs, der General Burgdorf, alle militärischen Adjutanten. Und auf einmal macht er die Tür vom Konferenzzimmer auf, geht heraus in den Vorraum zu seinem Arbeitszimmer und lässt uns rufen. Das heißt uns, die Frauen, die noch da waren, die Frau Christian und mich und die Köchin, die Fräulein Manziali und die Eva Braun und sagt, es ist alles verloren, ihr müsst sofort Berlin verlassen. Er hat ein völlig versteinertes Gesicht gehabt und war eigentlich schon wie eine Totenmaske hat er gewirkt. Und wir standen da ganz verstört. Aber da ist dann die Eva Braun auf ihn zugegangen, hat seine beiden Hände genommen und hat gesagt, aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe. Ich geh nicht fort. Und da ist er auf sie zugegangen und hat sie zum ersten Mal, hat nie jemand je erlebt, hat sie auf den Mund geküsst. Und dann hat die Frau Christian und ich weiß auch nicht, ich habe auch gesagt, ich bleibe da. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, ich habe mir auch nicht vorstellen können, wo ich hingehen soll. Und ich habe mich auch irgendwie geniert. Oder ich habe auch Angst gehabt, aus dieser Sicherheit rauszugehen. Vielleicht habe ich auch nicht geglaubt, dass es wirklich ernst ist. Denn er hat gesagt, ich werde mich erschießen. Und dann hat er noch gesagt, ach, ich wollte, meine Generäle werden so tapfer wie ihr. Und dann sind wir rausgegangen. Und da standen die alle, die von der Lagebesprechung kamen, mit entweder roten Köpfen oder Leichen blass, wie versteinert. Und ich weiß nicht, wo ich dann hingegangen bin. Ich bin mit dieser Situation irgendwie in einen Schockzustand geraten. Und ja, das Leben ist aber weitergegangen. Noch ist es weitergegangen. Hitler hat dann behauptet, es wäre keine Rettung mehr, und die Generale haben immer noch versucht, ihm noch Auswegmöglichkeiten aufzuzeigen. Aber nach dem 22. April haben sich die Reihen gelichtet. Da sind alle entbehrlichen Stäbe abgezogen nach Süden, alle etwas, also der Schaub, das war der Hauptadjutant, sein Chefadjutant, alter Kämpfer aus der Kampfzeit, ein treuer Gefährte, hat die Sachen, die Hitler noch in seine, also Privatdokumente und Schriftstücke, in eine Kiste packen müssen. Zum Teil hat er sie vor dem Bunker verbrannt, den anderen Teil hat er noch in ein letztes Flugzeug gepackt. Und er selber musste weggehen, er musste den Bunker verlassen, um auch in München das Gleiche zu tun. Dort auch noch die Akten und Schriftstücke zu sortieren und zum Teil zu vernichten. Der ist mit tränenden Augen von seinem Führer geschieden. Auch Fräulein Wolf und Fräulein Schröder haben Berlin verlassen müssen. Und wir, die Zurückbleibenden, haben ihr Schattendasein weitergeführt. Wir haben keine Ahnung mehr gehabt, was für Tageszeit. Wir haben Mahlzeiten gegessen, ohne zu wissen, was wir essen. Wir haben nach wie vor versucht, Gespräche zu führen, aber die haben sich von nun an eigentlich hauptsächlich darum gedreht, wie man am besten, am sichersten und am schmerzlosesten seinem Leben ein Ende machen kann. Und Hitler hat also alle Möglichkeiten. Die haben natürlich gesagt, warum versuchen Sie nicht noch rauszugehen? Er hat gesagt, ich will nicht lebend in die Hand der Feinde fallen. Aber nein, warum wollen Sie sich unbedingt umbringen? Hat er gesagt, ich will nicht lebend in die Hand der Feinde fallen. Ich bin zu schwach, um zu kämpfen an der Spitze meiner Truppen, und keiner meiner Getreuen würde mich erschießen, wenn ich ihn darum bitte. Also muss ich das selber tun. Und dann hat er auch vom Himmler Giftkapseln bekommen. Die hat er uns, um die haben wir allerdings gebeten, weil wir die Berichte der Russen, was die mit den Frauen machen, wenn sie die deutschen Städte und Dörfer überfallen, die waren wirklich so abschreckend und so entsetzlich, dass wir uns erbeten haben, für den Notfall die Cyan-Kali-Kapseln zu kriegen. Und die hat er uns auch gegeben, mit den Worten, ich hätte ihnen lieber was Schöneres zum Abschied geschenkt. Und wir durften auch schießen lernen. Wir haben im Park der Reichskanzlei, das war allerdings noch eine Zeit lang vorher, auf Scheiben geschossen. Er wollte das, wir haben ihn schon früher in Ostpreußen mal darum gebeten. Das hat er uns nicht erlaubt. Jetzt hat er es erlaubt. Die Eva Braun hat mitgemacht. In den nächsten Tagen, ich schätze, das war so am 24. April, ist der Goebbels plötzlich, der hat mich zufällig auf dem Gang getroffen und gesagt, Frau Junge, bitte sorgen Sie dafür, meine Familie kommt jetzt in den Führerbunker. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder, dass sie untergebracht werden. Und dann habe ich dem Haushofmeister oder dem Intendanten von der Führerwohnung gesagt, und die haben dann ein Zimmer hergerichtet im Bunker auch. Da waren so Stockbetten drin für die Kinder, und die kamen dann auch. Gar nicht lang später kam die Frau Goebbels mit den 6 Kindern. Die Kinder fröhlich, haben sich gefreut, dass sie beim Onkel Hitler sein dürfen. Und ich weiß nicht, ist es ihnen gesagt worden, dass sie immer sicherer, und sie haben, glaube ich, noch keine Ahnung gehabt, dass das eine bedrückende und ganz, ganz schlimme Zeit wird. Und dann war natürlich die ganze Zeit eine ungeheure nervöse Spannung spürbar. Wie läuft nun dieser letzte Versuch des Angriffs und der Verteidigung? Und es kamen ständig Meldungen von der Front, die eigentlich kein Ergebnis gebracht haben. Und immer wieder war eine Lagebesprechung, die ohne Hoffnung ausgegangen ist. Es gab keinen Angriff mehr, es gab keine Verteidigung mehr. Und dann hat Hitler alle Hoffnung verloren und hat sich zurückgezogen, hat sich in sich selbst zurückgezogen, wurde vollkommen stumpf, teilnahmslos, saß im Korridor mit einem von den jungen Hunden, die Blondie hatte nämlich inzwischen Junge bekommen, die waren da auch noch in dem Bunker, in einem Nebenraum, so in einem Waschraum untergebracht, hat den Welpen auf dem Schoß und hat stumpf vor sich hingestarrt. Auf was er gewartet hat, wissen wir nicht. Aber die Offiziere haben weiter versucht. Die kamen plötzlich mit dem Vorschlag, der General Wenck, der mit seiner Armee eigentlich nach Westen unterwegs war, der sollte umkehren und der General Steiner sollte mit seiner Armee von Norden dazustoßen und dann müsste doch Berlin noch zu retten sein. Und da hat Hitler noch einmal einen Anlauf genommen, hat sich noch einmal für die Lage interessiert. Es gab wieder Lagebesprechungen und wir saßen rum. Wir haben nicht mehr gewusst, was ist Tag, was ist Nacht. Es gab keine geregelten Mahlzeiten mehr. Die Familie Goebbels hat, es ist alles so ohne Zeremoniell mehr verlaufen. Man hat sogar in Hitlers Gegenwart angefangen zu rauchen. Und ja, und dann gab es immer noch die Gespräche bei Tisch, immer noch die Teeabende, die Hitler allerdings mit sehr viel Teilnahmslosigkeit und auch mit sehr gedrückter Stimmung, was ja auch gar nicht anders zu erwarten war. Und wie gesagt, es gab dann auch immer noch die Versuche von Galgenhumor, so aller Kopf hoch, solange er noch drauf ist. Und es war eine schreckliche Zeit. Und wir haben eigentlich alle funktioniert wie die Automaten, ohne, ich kann mich gar nicht mehr an wirkliche Gefühle erinnern. Es war so ein Schwebezustand, wo man gar nicht mehr sich selber war. Man muss sich das Ganze natürlich auch noch vorstellen mit diesem Höllenlärm, dem Geschützdonner, den Bombeneinschlägen, die diese ganze gespenstische Atmosphäre als Geräuschkulisse untermalt haben. Und trotzdem, die Eva Braun und ich und die Frau Christian, wir sind trotzdem manchmal noch, wenn gerade eine Pause war und es droben ruhig war, noch mal in den Park gegangen. Und da droben war Frühling. Da blühten die Märzenbecher, da haben die Bäume ausgeschlagen. Und da war Sonne und irgendwie haben wir da wieder Hoffnung geschöpft oder Lebenskraft gespürt, dass das ja, dass die Natur ja noch weitergeht, das wird alles. Wir sind dann immer wieder ganz erfrischt runtergegangen in den Bunker, da saß dann wieder die ganze Gesellschaft hoffnungslos verstimmt. Und trotzdem, da war die Eva Braun noch dabei, einem dieser letzten Spaziergänge im Park und da hat sie im anschließenden Park vom Auswärtigen Amt eine Brunnenfigur gesehen, eine Najade, die sehr bezaubernd war. Und sie war so begeistert davon, dass sie in den Bunker runter ist und zum Führer gesagt hat, du, da oben ist eine Figur, wenn du den Krieg gewinnst, dann kauf die doch bitte. Und dann hat er gesagt, ich kann doch, das ist ja, ich weiß gar nicht, wem die gehört, das ist ja Staatseigentum, die kann ich doch nicht kaufen und in deinen Privatgarten stellen. Und dann hat sie, bitte, das sind noch Sachen, die dazwischen passen, hat sie gesagt, aber wenn es dir gelingt, die Russen zu besiegen, dann kannst du doch auch eine Ausnahme machen. Und diese Gespräche, wissen Sie, das ist wirklich gespenstisch, die haben tatsächlich noch stattgefunden. Und danach war wieder die Rede vom Selbstmord, wie man das am besten macht. Am sichersten ist es, in den Mund zu schießen. Wenn man sich in die Stirne schießt, kann es passieren, wie der General Stiegler in Paris, der sich nach dem Attentat in den Kopf geschossen hat, dann nur blind geworden ist. Und die Eva hat gesagt, ja, weißt, ich möchte eine schöne Leiche sein, ich nehme das Gift. Und diese paradoxen Wechselbäder von Gefühlen waren so, dass man eigentlich innerlich ganz ausgehöhlt und ganz stumpf war. Ich habe den ganzen Zustand in Erinnerung als einen einzigen Trance- oder Schockzustand, wo man automatisch funktioniert hat, ohne wirklich seine Gefühle zu analysieren oder sie wirklich zu spüren. Und dann kamen also noch auch so gespenstische Situationen, dass plötzlich hat es geheißen, der Himmler hat Verhandlungen mit dem Grafen Bernadette wegen Friedensverhandlungen geführt. Und da wurde Hitler so wahnsinnig aufgeregt und misstrauisch, weil er gedacht hat, der Verbindungsmann zu Himmler, nämlich der General Fegelein oder der SS-Arzt Stumpfegger, die könnten mit dem Himmler unter einer Decke stecken und versuchen, ihn lebend aus dem Bunker rauszubringen. Er hat sogar den Morell weggeschickt, als der kam und ihm seine übliche Spritze geben wollte. Verlassen Sie mein Zimmer und reißen Sie sofort ab. Er hat Angst gehabt, irgendjemand könnte bestochen sein und ihn versuchen, lebend aus Berlin wegzubringen. Denn allen hat er immer gesagt, er geht nicht. Und jeder hat es wieder versucht. Dann hat die Eva Braun gesagt, die bekam plötzlich so einen Treuekomplex. Wo ist denn der Speer? Der Speer ist doch dein Freund. Der gehört doch an deine Seite in dieser schweren Zeit. Und dann hat er gesagt, na ja, schau Kind, der Speer hat wichtige Aufgaben außerhalb zu erfüllen. Sein Platz ist da, wo er seine Arbeit tun muss, das ist nicht bei mir. Und dann hat sie gesagt, aber er ist doch dein Freund, der wird bestimmt kommen. Und Speer kam tatsächlich noch. Speer kam noch und hat auch ein langes Gespräch mit Hitler noch geführt und ich weiß nicht, was die beiden gesprochen haben. Darüber hat auch Hitler sich nicht geäußert. Aber auch Speer konnte ihn nicht überzeugen und er hat es, glaube ich, auch nicht versucht. Ich glaube fast, dass Speer in dem Augenblick entschlossen war, den Befehl der verbrannten Erde nicht durchzuführen. Hinterher hat es geheißen, er hätte versucht, diesen Bunker mit dem Luftschacht irgendwie mit Gas zu vergasen. Aber ich bin nicht sicher, ob das wahr ist und ob er es wirklich beabsichtigt hätte. Und dann kam noch ein anderes großes Ereignis, nämlich Göring, der Vizekanzler war und am Berghof saß, hat plötzlich ein Telegramm geschickt, mein Führer, dass sie in Berlin keinen Spielraum mehr haben, keine Entscheidungsfreiheit mehr haben, nehme ich an, dass meine Nachfolge in Kraft tritt, wenn ich bis 22 Uhr nichts von Ihnen höre. Und dieses Telegramm hat Martin Bormann erreicht, der ja immer noch die Schleuse war zu Hitler. Es ging nichts, ohne dass nicht über Bormann an ihn herangetragen wurde. Der Bormann hat das Telegramm dem Hitler vorgelegt und hat es wohl im richtigen Licht präsentiert. Jedenfalls hat Hitler das als Hochverrat betrachtet und Bormann hat ihn wohl darin bestärkt und hat den Befehl gegeben, dass Göring und sein ganzer Stab verhaftet werden. Und auch dieser Verrat hat ihn noch viel, viel misstrauischer gemacht. Er hat dann sogar noch seinen Schwager Fegelein erschießen lassen, obwohl er ja da am 22. April allen freigestellt hat, sie können gehen, wenn sie wollen. Und die zurückgeblieben waren, die haben also damit bekundet, dass sie bleiben. Aber Fegelein war eines Tages verschwunden. Fegelein war ja nicht nur der Verbindungsoffizier zu Himmler, sondern er war auch Eva Brauns Schwager. Er hatte nämlich ihre Schwester Gretel geheiratet. Und die Gretel erwartete ein Kind. Und die Gretel war in München. Und der Fegelein, der ist plötzlich vermisst worden. Der war plötzlich nie mehr im Bunker aufgetaucht. Und Hitler hat nach ihm gefragt und er ist nicht aufzufinden gewesen. Jedenfalls, und dann hat die Eva ihn noch in seiner Wohnung erreicht. Und dann hat er zu ihr gesagt, ich bitte dich, komm mit mir, ich fahre nach München. Und du musst weg, sonst stirbst du. Und die Eva hat gesagt, Hermann, du weißt, dass ich nicht weggehe und ich bitte dich, komm sofort her, der Führer braucht dich. Und der Fegelein ist nicht gekommen und dann ist jemand hingeschickt worden, ihn zu holen und dann war er sturzbetrunken und dann hat Hitler ihn erschießen lassen. Und das hat die Eva, die hat zwar viele Tränen geweint, aber sie hat's akzeptiert. Das war noch als Verrat in einer Zeit, wo überhaupt keine Hoffnung mehr war, wo Hitler sich selber umbringen wollte. Ich hab das eigentlich nicht fassen können, weil es war alles so doppelbödig. Ja, und dann kam noch am 26. April, wo alles um uns herum schon gebrannt hat, nur noch Qualm und Rauch und überall die Bombenkrater waren, ist auf der Ost-West-Achse vor dem Brandenburger Tor ein Fisseler Storch gelandet mit der Hanna Reitsch und dem Generaloberst Greim. Der war verwundet. Die sind beschossen worden von Jagdfliegern und der Greim hatte einen Beinschuss. Der wurde dann von dem Dr. Stumpfecker verarztet und die Hanna Reitsch kam strahlend zu ihrem verehrten Führer. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die mit solcher besessenen Hingabe den Führer begrüßt hat und die so todesbereit war für ihn. Und zwar nicht wie die Eva Braun fügsam, sondern kämpferisch. Und die hat dann auch mit den Goebbels-Kindern gute Nachtlieder gesungen und hat dann, und der Greim wurde dann als Nachfolger für den Göring bestimmt. Und die Hanna Reitsch ist also dann mit Durchhalteparolen von Berlin abgeflogen, ist auch noch heil wieder rausgekommen. Aber das war noch ein Zwischenspiel von einer makaberen, ist plötzlich jemand noch aus der anderen Welt reingekommen in diese Falle und ist dann wieder weg und hat dann noch so Hoffnung verbreitet. Und wir blieben zurück und waren, also das waren dann nur noch 3 Tage bis zum bitteren Ende. Und ja, ich weiß auch nicht, wie das Leben dann, es war ein Schattendasein. Es wurde immer noch Tee gereicht und wurde immer noch rumgesessen und immer noch auf irgendwas gehofft und gewartet. Aber dieser Angriff mit Wenck und Steiner fand nie statt. Und und dann passierten ja noch ganz andere Dinge. Es hat noch ein Mädchen aus dem Küchenpersonal geheiratet. In diesem Bunker ist noch ein Standesbeamter geholt worden und dann ist noch hat jemand noch die Eltern von der Braut aus der zerbombten Stadt geholt und die haben noch geheiratet und haben dann auch noch gefeiert und unter Geschützdonner und Granatenblitzen. Und da ist sogar noch, glaube ich, getanzt worden. Einer hatte eine Ziehharmonika. Es war wirklich ein Tanz auf dem Vulkan wieder. Ja, und dann hat Hitler gesagt, dann hat er seinen Hund vergiften lassen. Da hat er nämlich, nachdem Fegelein tot war und er den Himmlerverrat erlebt hatte, hat er dem Zyankali misstraut, was er von Himmler bekommen hatte. Und da wollte er an seinem Hund testen, ob das wirkt. Und dann ist die arme Blondie vergiftet worden. Und es hat sehr gut gewirkt. Und es hing auch dieser Blausäure-Mandelgeruch im Bunker. Und es war grauslich. Und da habe ich gedacht, na also das ist ja das Allerletzte, hier im Bunker zu sterben. Aber das war so ein halbes Gefühl, das andere Gefühl hat gedacht, es gibt vielleicht doch noch einen Ausweg. Aber Eva Braun, ja, wir saßen dann nochmal mit Eva Braun zusammen vor dem Bunker im Freien, weil es gerade so eine Stille war. Und da hat sie gesagt, komm, geben Sie mir auch eine Zigarette. Und dann hat sie gesagt, ihr werdet heute noch weinen. Und dann habe ich gesagt, wieso ist es so weit? Nein, hat sie gesagt, das nicht. Und dann ist am Abend, das war der 28. April, und da ist am Abend die Zeit, wo der Hitler, der Hitler hat die Eva Braun geheiratet. Da ist wieder ein Standesbeamter geholt worden. Und die beiden haben sich trauen lassen unter dem Donner der russischen Geschütze. Und Eva Braun hat ihre Unterschrift mit B angefangen, hat es ausgestrichen und H. Und dann ist sie also als Frau Hitler aus diesem Inferno da rausgekommen und ist durch die ganze Spalier der Angestellten gegangen und hat gesagt, Sie dürfen ruhig Frau Hitler zu mir sagen. Nimmer, früher hat man sie als gnädiges Fräulein angesprochen, also das Personal. Und dann sind sie alle in das Zimmer gegangen, in dem Hitler auch seine Teeabende hatte. Und ich wollte auch reingehen. Und dann sagt der Kind, haben Sie ein bisschen geruht? Und dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, dann kommen Sie bitte mit mir nebenan, ich will Ihnen was diktieren. Dann habe ich gedacht, was will er denn jetzt diktieren? Und ich bin dann in dieses Zimmer gegangen, das war ein ganz kahler Raum. Da war nur ein großer Tisch und eine Bank an der Wand und ein paar Sessel. Und dann hat er gesagt, nehmen Sie den Stenogrammblock. Das war das erste Mal. Ich habe nie in meinem Leben Stenogramm aufgenommen von ihm. Ich hatte gar keinen zur Hand. Ich musste also erst einen Stenogrammblock holen. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann hat er gesagt, hat er sich so an den Tisch gelehnt, die Hände aufgestützt, mit einem ganz ausdruckslosen Gesicht. Er hat irgendwo in die Ferne geschaut und hat gesagt, mein politisches Testament. Und dann habe ich gedacht, jetzt erfahre ich, was wirklich passiert ist. Jetzt erfahre ich, warum der Krieg zu Ende ist. Jetzt erfahre ich auch die Rechtfertigung. Jetzt wird er sich entschuldigen, jetzt wird er alles erklären. Und dann hat er angefangen zu reden und plötzlich war es wie die alten Phrasen, die Juden sind schuld und der Kampf war notwendig, um das Schlimmste zu verhüten, um die Welt zu retten. Und das deutsche Volk war nicht reif für seine Mission und darum muss es untergehen und der Nationalsozialismus wird tot sein und wird nie wieder auferstehen. Aber er hat eine Nachfolgeregierung ernannt. Und ich habe schon im Schreiben gedacht, ich höre nicht recht. Es war etwas so unglaublich Widersinniges. Und ich habe das zu Ende geschrieben. Und dann hat er noch sein privates Testament gemacht. Und auch das, ich meine, wenn wir den Krieg verlieren und die Feinde so mit uns umgehen, wie er das immer prophezeit hat, dann hat beides überhaupt keinen Sinn gehabt. Aber er hat es geschrieben und er hat seine Haushälterin bedacht und über seine Bilder verfügt und ein paar Einzelheiten noch festgelegt. Und dann hat er gesagt, Kind, schreiben Sie das so schnell wie möglich in dreifacher Ausfertigung. Und ich bin in das Zimmer gegangen, wo auch so ein Arbeitsraum, wo auch der Telefonist saß, wenn er nicht arbeitete. Und da habe ich meine Schreibmaschine geholt, habe angefangen, das Stenogramm abzutippen. Und ich habe selten so wenig Fehler gemacht. Ich weiß nicht wieso, ich habe so mechanisch geschrieben. Normalerweise habe ich mich nämlich sehr leicht vertippt. Aber dieses hat, ich glaube, nur zwei kleine Tippfehler. Denn Sie müssen bedenken, damals gab es keinen Tippex und keine Korrekturtaste. Da musste man noch radieren. Und auf drei Durchschläge musste man immer was dazwischen tun, damit es nicht durchschlägt. Also ich habe das geschrieben und habe es auch gut lesen können und immer wieder kam er rüber. Und inzwischen saß die Gesellschaft in dem kleinen Wohnraum von Hitler und hat die Hochzeit gefeiert, haben mit Sekt angestoßen und ich war da nicht dabei, aber es muss makaber gewesen sein. Es waren nur Goebbels dabei, Bormann, einer von den Adjutanten, der noch da war, und Frau Christian war noch da. Und die Frau Goebbels natürlich auch. Und Hitler kam immer mal rüber, hat gesagt, sind Sie schon fertig? Und ich habe es so schnell gemacht, wie ich konnte. Und dann kam der Goebbels. Und der hatte eigentlich fast ein tränenüberströmendes Gesicht. Und er war ganz verzagt und verzweifelt und hat gesagt, Frau Junge, der Führer verlangt, dass ich Berlin verlasse. Ich kann es nicht. Ich bin Gauleiter von Berlin. Mein Platz ist in Berlin und an seiner Seite. Und dann hat er mir einen Anhang diktiert für das Testament, wo er betont hat, wie schrecklich es ihm ist, dass er den letzten Befehl Hitlers nicht befolgen kann und dass er als treulos bezeichnet wird, aber er kann nicht anders und sein Platz sei hier und er wird seinem Leben ein Ende machen. Aber vorher, das muss ich ja auch noch sagen, vorher hat Goebbels erst noch dem Berliner Volk mitgeteilt, dass sein Führer in Berlin ist und die Verteidigung von Berlin leitet, weil es war immer so, dass da, wo Hitler ist, die Front hält und alles gehalten werden kann. Und es ist also, ja, es war eine echte, es war eine der vielen großen Lügen. Und dann habe ich das auch noch geschrieben und dann hat man mir das weggenommen, die drei Exemplare, die sollten dann mit drei Kurieren zugestellt. Eine an Dönitz, ein an Schörner und die dritte weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, diese drei Testamente wurden auf den Weg gebracht und dann hat Hitler gesagt, wenn er eins die Empfangsbestätigung hat von einem, dann ist der Zeitpunkt, wo er sich verabschiedet. Und jetzt war wieder diese Wartezeit. Ich habe das Durchschlag und das Stenogramm natürlich vernichtet. Und ja, ich weiß nicht mehr, wie wir die Zeit rumgebracht haben. Es waren ja nicht mehr viel, es waren immer noch ja, 2 Tage und 2 Nächte. Es war ein Albtraum. Und dann gab es eben noch die Kinder in diesem Bunker und diese Frau Goebbels, die wie ein Gespenst herumlief mit dem Gift in der Tasche. Und wir hatten wenigstens immer nur unseren eigenen Tod, aber die musste das 6-fach erleben. Und die konnte auch gar nicht mehr mit ihren Kindern reden. Den Kindern ist gesagt worden, ihr müsst geimpft werden, wenn ihr so nahe beim Onkel Hitler lebt und in dem Bunker, wo so viele Menschen sind. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, dass die Älteste, die Helga, die war ja schon 10, die hatte so traurige Augen und so, die war so still. Und ich habe das Gefühl, dieses Kind hat irgendwelche Ahnungen gehabt. Das war furchtbar. Ja, und dann, ich weiß auch nicht mehr, wie wir die letzten Tage so rumgebracht haben. Ich erinnere mich nur noch am 30. April, da, so um die Mittagszeit, haben die Kinder, die sind so verloren da gewesen. Und da habe ich gesagt, was habt ihr denn nichts zu essen? Nein, wir haben Hunger. Und dann habe ich mich mit ihnen auf den Treppenabsatz, vor dem, wo der mittlere Bunkerteil in den Führerbunker übergeht, da war so ein Podest und da stand ein runder Tisch mit einer Eckbank. Da habe ich den Kindern, ich glaube, Butterbrot und einen Kirschkompott oder sowas gemacht. Und die waren auch dann ganz vergnügt. Und die haben dann immer so die Volltreffer gezählt und haben, weil die fühlten sich so sicher in dem Bunker. Die wussten, da kann nichts passieren, 11 Meter Beton über sich. Und dann, ich bilde mir ein, es gab einen Knall und der Helmut hat gesagt, das war ein Volltreffer. Und ich bilde mir ein, das war der Schuss, mit dem Hitler sich, ach, ich habe ja noch vergessen, Hitler hat sich ja natürlich verabschiedet. Das war auch am 30. Da hat plötzlich kommt der Linge und sagt, Frau Junge und Frau Christian, wir trafen uns in dem großen Korridor vor dem Zimmer von Hitler und Günsche hat gesagt, komm, der Führer will sich verabschieden. Und ich bin wie eine Wachspuppe auf ihn zugegangen und er stand da mit einem ganz fernen Ausdruck. Das war schon kein, der war schon nimmer auf dieser Welt und hat mir die Hand gegeben und hat so ins Leere geschaut und hat aber irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Ich habe also seine letzten Worte nicht verstanden. Und dann hat er sich umgedreht, hat also der Frau Christian noch die Hand gegeben, ich glaube noch der Frau Manziali. Und dann kam die Eva Braun und hat mich noch umarmt und gesagt, Frau Junge, versuchen Sie durchzukommen und grüßen Sie mir Bayern. Und ich muss auch noch erzählen, dass die Zofe von der Eva Braun, die Liesel, die hat immer wieder gesagt zur Frau Goebbels, ich nehme Ihre Kinder mit, ich versuche durchzukommen. Und die Frau Goebbels hat gesagt, nein, das ist unmöglich. In Deutschland ohne Nationalsozialismus haben meine Kinder keine Chance. Die werde ich nicht im Spott und Schande aussetzen. Und wissen Sie, wir haben ja auch nicht gewusst, wir haben uns ja überhaupt nicht vorstellen können, wie das Leben draußen sein wird. Was überhaupt für, wir waren ja so eingeschlossen die ganze Zeit, so abgeschnitten vom wirklichen Leben, auch vom Krieg, auch von allem, dass wir überhaupt keine Vorstellung gehabt haben, was nach dem Nationalsozialismus kommen könnte, außer diesen schrecklichen Visionen, die Hitler an die Wand gemalt hat, die aber auch nicht konkret waren. Die Deutschland wird, alle Männer werden kastriert, es wird vollkommen wie bodengleich gemacht, keine Industrie. Es wird wieder in einen primitiven Zustand versetzt. Alle Frauen werden vergewaltigt. Es waren Visionen von Bosch. Also ich habe mir das nicht vorstellen können, wie das Leben weitergehen sollte. Und ja, die Liesl ist also ohne die Kinder weggefahren und Hitler hat sich verabschiedet. Und ich bin eben dann mit den Kindern noch da auf dem Treppenabsatz gesessen und dann kam der Knall und der Helmut hat gesagt, das war ein Volltreffer und ich habe mir eingebildet, das war der entscheidende Schuss. Und ich bin dann sitzen geblieben und dann nach einiger Zeit kam der Otto Günsche die Treppen herauf, die da vom Führerbunker raufführten, auch leichenblass und hat gesagt, jetzt habe ich den letzten Befehl des Führers ausgeführt. Ich habe ihn verbrannt. Und dann bin ich nicht hinuntergegangen und habe mir das angeschaut. Ich bin irgendwo hin, wo ich für mich war. Ich weiß aber nicht mehr. Ich habe dann eine Lücke in meiner Erinnerung. Da war etwas zu Ende. Ich habe da jetzt da ist ein schwarzes Loch. Und ich kann mich erst wieder erinnern, wie ich dann wieder aufgetaucht bin in dem Kreis. Und da saßen die dann alle rum in dem breiten Korridor, trinkend, rauchend. Und also Bormann, der General Burgdorf, Goebbels war noch da. Die Adjutanten, der Linge, der Günsche. Und wissen Sie, ich habe einen Hass empfunden gegen Hitler, weil er auf einmal uns so im Stich gelassen hat. Einen ganz persönlichen Hass, weil er einfach abgehauen ist und uns in dieser Mausefalle hat sitzen lassen. Und die anderen Menschen, die da noch rumhingen, waren plötzlich wie schlaffe Marionetten, die der Spieler losgelassen hat. Und wir hatten alle kein Eigenleben. Wir hatten alle das Gift in der Tasche, aber sonst gar nichts. Ich wusste wirklich nicht, was der nächste Schritt sein sollte. Und jetzt muss ich eine Pause machen. In dieser ersten Zeit, da war komischerweise die Vergangenheit gar kein Thema. Es ist auch in der öffentlichen Diskussion keins gewesen. Es gab auch noch nicht die Bücher. Es gab auch in der politischen Diskussion noch nicht die Vergangenheitsbewältigung. Selbst der Nürnberger Prozess hat nicht diese Wirkung ausgelöst, wie dann später in den 60er Jahren. Ich weiß nicht warum, aber ist plötzlich die ganze Literatur und das sind auch die Stimmen laut geworden. Da ist der SS-Staat, dann kamen das Tagebuch der Anne Frank und es kamen auch noch Menschen, die überlebt hatten und auch dagegen waren, es kamen auch die Gegner zu Wort. Und vor allem, was mich also ganz entscheidend beeindruckt hat, war ja, dass die Welt nach dem Krieg plötzlich ganz anders war, als Hitler sie geschildert oder prophezeit hatte. Es war ja plötzlich ein Geist der Freiheit da. Und gerade die Amerikaner, ich bin ja erst ein Jahr nach der Besatzung gekommen, aber gerade die Amerikaner haben sich als sehr gute Demokraten erwiesen und als hilfsbereit, da kamen die Care-Pakete. Ich habe plötzlich gesehen, dass das alles nicht stimmte. So habe ich eigentlich in der ersten Zeit gar nicht daran gedacht, meine Vergangenheit zu bewältigen. Natürlich habe ich diese Schrecknisse durch den Nürnberger Prozess, diese 6 Millionen Juden und andersrassischen Menschen, die da umgekommen sind, als eine ganz erschütternde, fürchterliche Tatsache empfunden. Aber ich habe noch nicht den Zusammenhang hergestellt mit meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe mich noch damit zufrieden gegeben, dass ich persönlich keine Schuld hatte und auch davon nichts gewusst habe. Von diesem Ausmaß habe ich nichts gewusst. Aber eines Tages bin ich an der Gedenktafel vorbeigegangen, die für die Sophie Scholl an der Franz-Josef-Straße befestigt war. Und da habe ich gesehen, dass sie mein Jahrgang war und dass sie in dem Jahr, als ich zu Hitler kam, hingerichtet worden ist. Und in dem Moment habe ich eigentlich gespürt, dass das keine Entschuldigung ist, dass man jung ist, sondern dass man auch hätte vielleicht Dinge erfahren können,